Ich lese aus dem Psalm 103, die Verse 1 bis 4. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Herr, erwecke uns zur Dankbarkeit. Amen. Es gibt originelle Leute, die können sich prima unterhalten, auch wenn sie ganz allein im Zimmer sind. Die führen Selbstgespräche. Ich habe mal eine Reportage gelesen über den Filmkomiker Charlie Chaplin. Da hat ein Reporter den beobachtet in seinem Haus am Genfer See und er sagt, der lief da im Garten auf und ab und dann blieb er vor einem Busch stehen und dann schaut er ganz ernst und dann spricht er vor sich hin und plötzlich fing er zu lachen an. Der hat sich einen Witz erzählt. Also Leute, die sich Selbstgespräche machen und erzählen und die Selbstgespräche führen. Nun habe ich entdeckt, das ist gar nicht so außergewöhnlich. Ich führe manchmal auch Selbstgespräche, wenn ich meinen dicken Schlüsselbund habe und an der Haustüre nicht den richtigen Schlüssel finde und dann probiere und dann, ach, wieder den falschen Schlüssel. Selbstgespräche, die man führt. Oder wenn man sich mit dem Auto verfahren hat. Sagt, ach, jetzt bin ich doch die falsche Straße gefahren. Jetzt hätte ich doch den Stadtplan anschauen müssen. Führen Sie auch Selbstgespräche. Es ist gar nicht so außergewöhnlich. Auch der König David führte Selbstgespräche. Er spricht hier mit seiner Seele. Da redet er ja seine Seele an. Und nicht nur seine Seele redet er an, sondern auch alles, was in mir ist. Lobe den Herrn. Ja, mit was spricht er denn da? Die Seele, das kennen wir ja wieder seit einiger Zeit, dass der Mensch eine Seele hat. Aber da spricht er doch mit allem, was zu seinem Körper und zu seiner Person gehört. Da meint er seinen Willen, seine Gedanken, sein Gemüt. Aber alles, was in mir ist, das ist doch auch meine Leber, meine Bauchspeicheldrüse. Ja, jetzt sind Sie entsetzt. Nein, lobe den Herrn, das muss doch nicht bloß von den Lippen kommen, sondern das soll doch durch unseren ganzen Körper gehen und alles umfassen. Meine Augen sollen den Herrn loben, meine Haut, mein Gesicht, meine ganze Kraft, sie sollen Gott loben. Jetzt denke ich, der David hat ja die Kunst gut verstanden, wie man Gott lobt. Die Dichter unter uns und die musikalischen Leute unter uns, die Komponisten, die sollen jetzt nicht beleidigt sein, aber ich denke, so gut wie David hat es doch niemand eigentlich mehr gekonnt. Gott, das Lob singen. Seine Lieder gehören zum Größten der Weltliteratur und am allermeisten für uns Christen gibt es doch nicht mehr als diese wunderbaren Lieder, die er gesungen hat. Aber David hat es doch immer wieder nötig gehabt, dass er alles nun in sich ermahnen musste. Pass doch auf, meine Seele und mein Leib und alles, was in mir ist. Ihr müsst mitmachen, damit das nicht nur ein äußerer Lippendienst wird. Da muss in unserem ganzen Leben alles mitschwingen, was wir sind, haben, dass wir Gott richtig loben können und ihm danken. Wenn ein David da noch Selbstgespräche führen musste, wie viel mehr haben wir dies nötig? Und das wollen wir lernen am Ende dieses Jahres. Gott noch viel besser, noch viel vollkommener zu loben. Ich möchte 3 Ermahnungen ableiten. Ich denke, das genügt für heute einmal aus diesem Psalmwort. Es steckt noch viel mehr drin. Das Erste, was David sich da selber sagt, sei doch kein Schussel. Also er sagt, pass auf, meine Seele, du vergisst das so leicht. Das ist schlimm, wenn man so dusselig ist und wichtige Sachen vergisst. Das passiert sicher Ihnen auch ab und zu, dass man etwas vergisst. Bei mir, das kennen einige von Ihnen schon, ist das einmal passiert, das ist so der Albtraum meines Lebens. Ich habe eine Trauung vergessen. Nicht, dass ich jetzt Angst habe, bei allen Familienfeiern, ich käme nicht. Das ist mir einmal passiert. Das war eine auswärtige Trauung irgendwo im Schurwald von lieben Leuten, die mich dorthin gebeten hatten. Und hier wurde nichts abgekündigt. Und so habe ich mich auch durch nichts erinnern lassen. Wir hatten Wochen vorher das alles vereinbart. Und so saß ich friedlich an meinem Schreibtisch arbeitend. Und da kam ein Telefon. Und der andere sagt nur verwundert, ja, sagt keinen Namen, warum kommen Sie nicht? Ich sage, wohin soll ich kommen? Ich denke, was ist das? Und dann sagt er, wir warten schon eine Dreiviertelstunde und singen ununterbrochen. Und ich stürze hinaus auf den Flur und meine Frau, die Treue, wischt gerade den Flur nass. Und ich rufe nur schnell den schwarzen Anzug her und im Eifer des Gefechtes stürze ich über diesen nassen Flurboden. Wir hatten so eine große Glasscheibe an unserer Zimmertür und ich mitten hindurch, dass ich heute noch lebe, gehört zu den großen Wundern Gottes in meinem Leben. Und an dieser Stelle ist eine große Sperrholzplatte von mir eingesetzt. Es sieht nicht mehr so schön aus und der Flur ist etwas dunkler. Aber es erinnert mich da immer dran, vergiss nur nichts, vergiss nur nichts. Trauung, die können Sie vergessen, aber vergiss nicht das Loben Gottes. Vergiss das Loben Gottes nicht, das sagt David sich. Sei nicht schusslich, vergiss das nicht. Am Jahresende erinnern wir uns an viel einschneidende Ereignisse. Viel, was passiert ist. Viel wunderbare Durchhilfen Gottes. Und ganz schmerzliche Ereignisse für viele, für uns, die wir kaum jetzt erwähnen können. Auch die wir in der Gemeinde durchlitten haben, bis in den Mitarbeiterkreis hinein. Und dann sagt David, jetzt denk doch einmal an das Große und lobe Gott in deinem Leben. Warum vergisst man denn das Loben Gottes so leicht? Weil uns die schweren Dinge vielleicht so wichtig sind. Das Loben, das ist überhaupt bei uns ja etwas unterbewertet. Ich hätte einen Rat an alle Pädagogen, die Lehrer unter uns sollen es nur mal probieren. Wenn Sie den Schülern einfach bei den Klassenarbeiten 2 Noten besser geben als normal, Sie würden staunen, wie die Kinder mit ganz neuem Eifer lernen. Das Lob ermuntert ja und ermutigt. Mit Loben kommen sie viel weiter. Wenn man bei der Erziehung viel mehr loben würde, das ist gut, dass meine Kinder das jetzt auch hören, dann würde das viel mehr anspornen als das dauernde Herummeckern und Schimpfen. Da erreicht man doch nichts. Das Loben ist für uns selbst ganz wichtig. Wir sind auf Lob angewiesen. Wir brauchen Lob für unsere Selbstbestätigung. Das erhebt uns, das macht uns sicher, das gibt uns Zutrauen, wenn uns einer einmal ermuntert und nicht dauernd bloß kritisiert. Das leuchtet uns ein, dass wir Lob brauchen. Aber warum braucht denn Gott Lob? Ich muss Ihnen gestehen, dass mir lange Zeit das auch nicht richtig klar war. Warum braucht Gott denn Lob? Ist Gott vielleicht ehrenkäsig, wie die Menschen? Ist er darauf angewiesen? Das ist doch merkwürdig, warum wir dieses Lob Gottes so deutlich, so oft vergessen. Ich muss es ganz klar sagen. Und wenn wir immer auf die Ursprachen zurückgehen, ist das etwas unbefriedigend. Aber wenn Sie sich schon ein englisches Testament hernehmen und diesen Psalm im Englischen lesen, da heißt bless Gott, segne Gott. Also nicht Gott loben, sondern Gott segnen. Was heißt denn Gott segnen? Das heißt eigentlich Gott groß machen. Nicht, dass Gott unser Lob brauche, sondern nein, gib Gott die Ehre, die Anerkennung, die er braucht. Und ein Bibelausleger, der hat sicher recht, der hat die ganzen Feinheiten des Ausdrucks in der Bibel abgehorcht, der übersetzt das Wort so, das Loben. Gott in seiner Machtstellung und in seinem Hoheitsanspruch anerkennen. Gott in seinem Hoheitsanspruch, in seiner Macht einfach anerkennen. Gib das doch einmal zu am Ende des Jahres, da war fortwährend, nachts, wenn du geschlafen hast, der große und mächtige Gott da. Er stand hinter dem Puls deines Herzens. Er stand hinter deinem ganzen Leben, hinter deinem Atmen, hinter den Speisen, die du genossen hast, hinter der Schönheit der Welt, durch die wir im Urlaub gefahren sind. Wenn wir noch die Dias anschauen, ist das nicht so ein Lob, dass wir sagen, das ist doch deine Größe, Gott, du stehst dahinter. Nicht, dass jetzt einer meint, mit diesem Lob sei nur feierliche Choräle gemeint. Genau etwas anderes meint David noch zusätzlich. Das gehört dazu, dass wir Lieder singen. Aber das andere darf nicht fehlen, dass wir mit allem, was wir sind, Gott einfach anerkennen und das fortwährend aussprechen. Wenn Sie dann ein wenig im Alten Testament lesen, fällt Ihnen auf, wie die Gläubigen das dort immer so verstanden haben. Wir müssen in dieser Welt, wo so viel Schlimmes geschieht, etwas sagen von Gott. Zeugnis ablegen von seiner Größe. Wie der David vorher in der Schriftlesung dieses sagte, dass es die Elenden hören und wieder Mut kriegen. Dass die Verzweifelten endlich wieder Hoffnung schöpfen können. Darum wollen wir Gott loben und das so oft wie möglich aussprechen. Gott ist nicht auf unser Lob angewiesen, wie ein schlechter Schüler, der eine Ermutigung braucht. Sondern Gott will anerkannt sein und respektiert sein von uns Menschen. Und wenn Sie in die Schöpfung hineinsehen, dann möchte ich sagen, alles preist Gott. Das Rauschen der Baumwipfel, die Schönheit der Berge, die Weite der Seen, die Vögel, die jubilieren, die Würmer im Erdboden, die ganze Natur, ja, genau, die gibt Gott Recht mit seiner Hoheit und mit seiner Größe und gibt ihm Lob und erkennt ihn an. Und die einzige Stelle, wo Gott das Lob vorenthalten wird, da sind wir quänglichen Klageweiber, wir sorgenden Gestalten, die meinen, die Hand des Herrn sei zu kurz. Wir tun so, als ob wir die wären, die die ganzen Nöte der Welt tragen müssten. Wir tun so, als ob wir die Probleme hinausführen müssten. Und darum sagt David, alles muss einstimmen, alles, was in mir ist, muss Gott anerkennen, seinen Namen erhöhen. Seinen Namen preisen. Er ist ein gütiger, ein freundlicher Herr. Vater ist sein Name. Und der Name ist uns in Jesus noch viel größer geworden. Der sich zu uns herunterbeugt, der uns nicht loslässt, der uns Tag für Tag hält, ja, und dessen Bund feststeht, der garantiert fest bei uns bleibt. Wenn ich das so sagen soll, wieder, dass wir es behalten, sei kein Schussel, komm endlich auf den Boden der Tatsachen. Das ist Loben. Erkenn das doch endlich einmal an in deinem Leben. Du hast das nicht geglaubt, so wie du es oft erfahren hast in diesem Jahr. Da war der lebendige Herr. Er war gegenwärtig und er wird gegenwärtig sein, auch im neuen Jahr. Den zweiten Rat und die zweite Ermunterung, die David da gibt, denk an das Gute. Wir erinnern uns leicht an das Böse. Doch, ich bin wirklich der Überzeugung, wir erinnern uns vielleicht an das Gemeine, an das Wehtuende. Ich würde gern mit Ihnen mal einen Test machen, wenn Sie Ihre Kindheitserinnerungen erzählen. Dann sagen Sie, nein, ich weiß noch alles von meiner Heimat und so. Aber es ist dann doch eben die verlorene Heimat. Ja, ich weiß noch so Nettes, wie ich mit meinen Eltern Weihnachten gefeiert habe. Ja, aber es ist immer deshalb Ihnen eine Erinnerung, weil die Wehmut mitschwingt und meine Eltern sind jetzt tot. Wir haben eine ganz merkwürdige Gabe, das festzuhalten, auch wo uns Unrecht widerfahren ist. Ihre Schulerlebnisse, Sie werden nach kurzer Zeit draufkommen, wie irgendwo Sie zu Unrecht eine falsche Note bekommen haben, eine Ohrfeige, die es früher noch gab, empfangen haben, wo Sie bestimmt unschuldig waren. Das sind so die Erinnerungen, das Böse, daran erinnert man sich. Da hat man ein glänzendes Gedächtnis. Das kann man noch einem erzählen, wenn man 80 ist. Ich war im Religionsunterricht, Herr Pfarrer, und da war auch einer. Und seitdem bin ich mit der Kirche fertig. Denn Erinnerungen, die überdecken alles andere, was man empfangen hat im Leben. Darum kann es ja eine gute Ermahnung von David sein. Denk an das Positive. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denk an das Gute und an das Schöne deines Lebens. Also, da waren doch auch einige Punkte im Leben, die doch schön waren. Mir gefällt, ehrlich gesprochen, diese Art der Vergangenheitsbewältigung nicht. Wo man das Böse verdrängen muss. Ich finde, da muss man schon immer einen Knoten in die Seele machen und in seine Erinnerung und muss so eine Weiche verdrücken und sagen, da darf ich doch nicht dran denken. Bei Gott dürfen Sie alles. Da dürfen Sie ganz Mensch sein und dürfen auch an alles Bittere, auch an alle Wunden denken der Vergangenheit. Ich halte diese Art, denke positiv, nicht für ehrlich und nicht für sauber und sie wird letztlich auch sie nur verkrampft machen. Das meint David bestimmt nicht, sondern er sagt, denk an das Gute. Das Gute, das du empfangen hast, ist viel größer als alles Bittere. Und nun hat ja David sehr viel Bitteres empfangen. Wie hat Saul ihm mitgespielt? Wir haben ja monatelang in unserer Bibelstunde gearbeitet. Wie wurde er missbraucht? Wie wurde das Wort ihm nicht gehalten, das ihm gegeben war? Wie hat er gelitten unter Dingen, die er gar nicht verschuldet hatte? Ja, wie meint das dann David? Denk an das Gute. Denk an das Gute. Erzähl's auf, der dir alle deine Sünden vergibt. Und darum kann David nimmer an das andere denken. David zählt nimmer auf, was andere ihm zugefügt haben. Er leidet unter der Blutschuld seines Lebens. Das war nicht bloß bei Uriah. Es gibt noch andere wunde Punkte im Leben Davids. Und wer das liest, der kann nicht auf David Steine erheben. Der weiß, wie viel in diesem Jahr drin war, wo andere Menschen über uns gelitten haben, wo wir Böses getan haben, wo so viel Schuld drin war in diesem Jahr. Und David sagt, ich kann jetzt nur noch Gott loben, weil er heute alle meine Sünden wegnimmt, heute mich freispricht, heute wird's ratzeputze ausradiert durch seine Vergebung. Und dann bin ich's los und dann brauche ich nicht mehr davon reden. Das ist das Große, das Gute, das er mir tut. Der dir alle deine Sünden vergibt. Alle werden vergeben. Sogar die Blutschuld an Uriah. Sogar der scheußliche Ehebruch mit all seinen furchtbaren Folgen. Alles wird vergeben. Haben Sie das in Ihrem Leben empfangen? Dann machen Sie heute vor Gott reinen Tisch und empfangen Sie das Gute. Damit Sie wissen, ich bin in der Hand Gottes geborgen. Ich bin im Frieden mit Gott. Ich gehe in dieses neue Jahr hinein und seine Hand hält mich und heilt alle deine Gebrechen. Ist das wahr? Alle? Wir haben noch gebetet um das Leben lieber Menschen und Gott hat sie weggenommen. Wir sind an Krankenbetten gestanden. Der Herr hat nicht den Weg zur Gesundheit geschenkt. Alle, heilt alle deine Gebrechen. Ja, ja. Da denkt David viel weiter. Und das Alte Testament hat eine Ewigkeitshoffnung, wo die Lahmen springen werden wie ein Hirsch, wo wir einen neuen Leib bekommen. Ich weiß, dass Gott heute hier und da Wunder wirken kann ins Körperliche hinein, dass wir nur staunen. Wir haben es auch oft erlebt. Erfahren, wo wir gar keine Hoffnung mehr hatten. Wie Gott Wunder tut. Und doch denkt David viel weiter. Er denkt nicht bloß an hier und da einzelne Reparaturen unseres kranken Leibes, sondern er weiß, dass wir einer Zukunft entgegengehen, wo Gott alle Gebrechen heilt. Liebe Schwestern und Brüder, wo auch alle Tränen erst endgültig abgewischt werden. Aller anderer Trost in dieser Welt ist vorläufig. Das hat Gott sich vorbehalten, dass er in der Ewigkeit selbst ihnen die Tränen aus den Augen wischt. Und darum stimmt das, dass er alle Gebrechen heilt. Und wir freuen uns auf diesen Tag, wo alles neu wird. Darum bleibt David nicht stehen an den einzelnen Schrecken seines Lebens. Nicht an den Belastungen, unter denen er täglich zu leiden hat. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Noch ein letztes. Eine Ermunterung des Davids, sei kein Schussel und dann denk an das Gute und freu dich am Erreichten. Das gehört sonst so zum Jahresende, freu dich am Erreichten. Was haben wir doch alles in diesem Jahr geleistet, was haben wir gewirkt? So eine Bilanz, eine Übersicht, wie stehen die Aktien, wo sind wir mit unserem Leben, was haben wir, wie wird das Neue aussehen? Meint das David auch so? Er war ja immerhin König, er musste da sicher manchen Bericht abgeben, er hatte noch kein Parlament, aber das war ihm doch wichtig, so ein Geschäftsbericht. Wie lief meine Arbeit, was habe ich getan, wie wird das Neue werden? Eine Vorschau auf das Kommende? Nein, das meint er alles nicht. Denk an das Erreichte. David war ein nüchterner Mensch. Und das gefällt mir an ihm so. Er hatte vor nichts so sehr Angst wie vor sich selber. Es ist ja bekannt, dass er mal bei Gott sagte, wo Gott ihm sagte, er dürfe Strafen wählen. Eins bitte nicht, nie in die Hände von Menschen fallen. Lieber noch in die Hände von wilden Tieren. Aber nie in die Hände von Menschen. die Nüchternheit der Bibel. Was können Menschen einem antun und was kann in unserem eigenen Herzen an Unheimlichen sein? Darum war es ihm eine Angst. Wie soll die Zukunft weitergehen? Die Weltmächte waren ihm nicht die Gefahr. Und das, was um ihn her geschah, war ihm nicht gefährlich, sondern wie kann ich bestehen in diesem Neuen, das vor mir liegt? Und da freut sich David am Erreichten, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir sind doch wer. Aber nicht, wenn man sich dauernd irgendwo rausputzt und sich in Positur wirft und angibt und protzt. Das wäre ein Theater. Das geht für Christen so nicht mehr. Das ist doch alles äußerlicher Kram. David weiß viel nüchterner, was er ist und wie er versagt. Und er braucht nicht dieses Lob von Menschen und diese Lobhudelei braucht er alles nicht. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Du stehst am Rande eines Abgrunds, sagt David. Und da holt dich Gott zurück, immer neu. Und dann ist das wie, wenn sie da in England den Prinzen krönen, wie der da ganz feierlich einherstolziert und denkt, jetzt bin ich in der großen Tradition. So ist dies bei uns. Jetzt hat Gott mein Leben genommen in die Hand. Jetzt ist was Neues da. Er will mich gebrauchen für seine Dienste in der Welt. Ich darf ihm dienen. Mein Leben wird geheiligt. Und wenn auch mein Leben vorher geprägt war von viel Bösem und Unrechtem und Unreinem, jetzt steht etwas Neues über meinem Leben, gekrönt mit der Gnade Gottes, mit Erbarmen Gottes. Es wird da eine Geschichte erzählt von einem italienischen König, wie der so immer wieder von seinen Geheimräten da diese Todesurteile da bekam und diese Begnadigungsgesuche. Und da hat er außen hingeschrieben, so ein Geheimrat, keine Gnade, um es sie zu erlassen. Und da hat dieser König nur das Komma anders gesetzt. Gnade, um ihn freizulassen. Das ist der Grund. Jetzt ist er frei, jetzt kann er loswerden, wir erlassen es ihm. Er hat nur das Komma anders gesetzt. Der eine wollte sagen, nein, der hat nichts mehr verdient. Und dann kam der andere und gesagt, doch, gerade um der Gnade willen, Begnadigung soll geschehen. Sie ist nicht zu schade an ihm, sie soll ihm widerfahren, der dich vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und dann schreiten wir mit einer neuen Würde in dieses Jahr, 1981, weil der Herr mit uns geht. Gnade und Barmherzigkeit werden uns verfolgen, ein Leben lang. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr und dass Sie den Herrn loben können. Mit allem, was in Ihnen ist. Amen.